Bewusstseinsarbeit, so wie jede andere kreative Arbeit, enthält zwei sich fast widersprechende Teile. Da gibt es kreative Durchbrüche, Augenblicke, in denen eine neue Welt aufbricht, in denen Grenzen fallen und sich Horizonte zeigen, von denen man vorher nicht einmal ahnte, dass es sie gab. Und da gibt es diese, ja, tägliche Kleinarbeit. Was sich in Durchbrüchen zeigt, bekommt in der täglichen Praxis Halt und Stabilität. In der täglichen Praxis entsteht aber auch die Grundlage für neue Aufbrüche, für weitere neue Dimensionen. Katrin Kannet und Tom Steininger sprechen diesen Donnerstag im Radio Light Next über die Bedeutung kontinuierlicher Praxis. Übung macht den Meister, das neue Bewusstsein und seine Praxis. Herzlich willkommen zu Radio Light Next. Mein Name ist Tom Steininger.
Herzlich willkommen, mein Name ist Katrin Kannet.
Ja, und wir sprechen diesmal wieder in unserer altgewohnten Konstellation, Katrin und ich, über Praxis. Und der Ankündigungstext, den wir per E-Mail geschickt haben, hat ja einige Aspekte dessen, was wir heute ansprechen wollen, schon vorweggenommen. Bewusstseinsarbeit hat wirklich genauso wie jede andere kreative Arbeit diese zwei Aspekte. Den Aspekt des Durchbruchs, des Aufbruchs, diese Augenblicke, in denen etwas radikal Neues sich ereignet und dieses täglich kontinuierliche sich dem Widmen, was Bewusstseinsarbeit ausmacht. Und wir werden später sicher noch darauf zu sprechen kommen, es gibt im Rahmen unserer Arbeit Radio Light Next vor allem zwei Dimensionen der Praxis. Das eine ist die Praxis der Meditation, das andere ist auch die Praxis des Dialogs. Beide Arten spiritueller Praxis unterscheiden sich sehr stark. Beide haben die gleiche Grundlage, nämlich Bewusstsein. Und beide haben diesen Aspekt, dass in dieser täglichen sich über Zeiten sich widmen, das aufbaut, was wirklich Evolution ausmacht.
Ja, schön, Tom. Danke für deine Einleitung auch. Und so wie du es sagst, also Bewusstseinsarbeit, diese zwei Aspekte, die finde ich sehr hervorhebenswert nochmal zu beschreiben, dass hier etwas ist, wie wir es in dem E-Mail-Text schon gelesen haben, etwas ist, das durch die tägliche Praxis etwas sichtbar wird, erkennbar wird, sich erweitert, was ursprünglich eine Anfangserfahrung ist, und gleichzeitig durch tägliche Praxis sich neue Horizonte, neue Perspektiven eröffnen, neue Möglichkeiten. Und diese Praxis wollen wir zusammen untersuchen. Was sind Aspekte dieser Praxis, aber was sind auch die Kennzeichen, würde ich mal so sagen, weil wir können ja viele Dinge praktizieren, aber Bewusstseinsarbeit hat auch eine ganz bestimmte Übung, die es da braucht.
Und ich glaube, viele von uns, die über längere Zeit Meditationspraxis betrieben haben, kennen das, dass sich täglich hinzusetzen, täglich vielleicht eine Stunde, wir meditieren in der Regel eigentlich 2 Stunden in der Früh, hinzusetzen, das ist nicht unbedingt etwas, wo man immer mit reiner Begeisterung hingeht. Das ist durchaus etwas, das auch das Element der Überwindung in sich trägt, die Anstrengung, wirklich auch über Widerstände hinweggehen. Aber dieses täglich Setzen und sich in die Stille setzen und sich der Stille aussetzen, kreiert etwas im eigenen Bewusstsein. Ich würde sagen, eine einfache Art und Weise, es zu beschreiben, ist sagen, es kreiert Raum. Es kreiert Raum, dort wo der eigene Geist, das eigene Bewusstsein eingeengt war oder im Trubel der eigenen Verwicklungen ist, entsteht ein Raum frei von diesen Verwicklungen. Und täglich immer wieder sich diesem Raum aussetzen, gibt diesem Raum eine Realität, der eine Realität, die gerade dadurch zustande kommt, dass sie über lange Zeiten als Realität erfahren wird. Ich glaube, es gibt ganz sicher ganz dramatisch starke Mediationserfahrungen und die sind wichtig, aber es ist etwas, was nur in der Kontinuität der Praxis wirklich zum Tragen kommt, dass diese Wahrheit der Meditation, wenn ich das so sagen darf, zum täglichen Teil unseres Lebens wird.
Ja, und ich glaube auch in meiner eigenen Erfahrung, was ich da so spannend dran finde, weil auch so zu diesem Übung macht den Meister bezogen auf das, was du beschreibst, ist, dass am Anfang man sich dieses Raumes oft noch gar nicht bewusst ist. Und trotzdem, wenn man weiß, also im Nachhinein, ja, man übt und übt und übt und denkt, es passiert ja nichts. Und eines Tages kann man tiefer erkennen, da ist dieser Raum. Und dann hat man in dem Rückblick oft die Erfahrung, oh ja, der war schon immer da. Mhm. Ich war mir dessen nur nicht bewusst. Viele Dinge, die dann auch entstehen durch Übung, ist einerseits dieses tiefere Verankertsein in Bewusstsein und gleichzeitig auch ein tieferes Verstehen der Zusammenhänge von Bewusstsein und wie wir funktionieren oder wie wir nicht funktionieren. Mhm. Und diese Phase des Durchhaltens, also Kontinuität ist oft inspirierend, in der Kontinuität zu praktizieren, wenn man Ergebnisse spürt. Aber oft ist es schwierig, die Kontinuität zu halten, wenn man erstmal die Ergebnisse noch gar nicht so, sich dessen so bewusst ist.
Ich glaube, das Ausschlaggebende, und ich bin gespannt, ob du das auch so wahrnimmst, das Ausschlaggebende in der Praxis ist dieses sich ihr widmen. Dieses sich ihr widmen hat eine ganz besondere Qualität. Da ist etwas in der Praxis, das ich als wertvoll empfinde. Ja? Und das, was ich in der Praxis als wertvoll empfinde, das ändert sich aus meiner Erfahrung über die Zeit der Praxis. Also das entwickelt sich. Es entwickelt sich mit der Entwicklung meiner Wahrnehmung dessen, was die Praxis ausmacht. Das kann vorerst nur eine kleine Ahnung von etwas sein oder eine Erinnerung an einen Durchbruch. Aber es ist etwas, dem ich mich widme. Und die eigentliche Qualität dessen, was hier geschieht, ist nicht so sehr das, was hier aufbrechen mag, das kann durchaus auch vorkommen, sondern dieser Ausdruck einer Haltung, dass mir etwas wichtig ist, indem ich mich dem widme. Mhm. In diesem dem Widmen drücke ich eine Lebenshaltung aus. Ich sage nämlich, gerade bei der Meditationspraxis, all das, was ich an so wichtigen Gedanken gerade in meinem Kopf habe oder wichtigen Erinnerungen oder wichtigen Emotionen, ist nicht so wichtig wie das, was ich an der Meditation wertschätze. Jetzt kann man noch darüber reden, was ist das, was ich an der Meditation wertschätze. Aber wie gesagt, das aus meiner Erfahrung entwickelt sich über die Zeit der Meditation in einem tieferen Kennenlernen von Meditation. Ja. Aber das ist gar nicht so der Punkt. Der Punkt ist, da ist etwas, das meine Wertschätzung findet und durch die Kontinuität der Praxis, gerade auch in der Kontinuität Widerstände zu überwinden, drücke ich mir selbst gegenüber diese Wertschätzung aus und in diesem diese Wertschätzung ausdrücken, entsteht Kraft einer Haltung und Kraft einer Dimension, die ihre Stärke allein dadurch bekommt, dass sie mir wichtig ist.
Absolut. Nee, das stimme ich dir total zu. Also diese Widmung ist, also in meiner eigenen Erfahrung, ist selbst wie diese Wertschätzung. Obwohl ich noch nicht genau weiß, was ich eigentlich genau wertschätze. Aber da ist etwas, was dieser Widmung bedarf. diese Widmung selbst wert ist, dass man sich ihr widmet. Und das, ich bin tiefst davon überzeugt, das hat was damit zu tun, wenn wir Menschen einfach aufwachen dazu, dass wir mehr sind als unser Verstand und das, was du beschrieben hast, was da ständig abgeht. Und spüren, da ist was anderes möglich. Und indem, dass ich diesem einfach Raum gebe, dass ich mir diese Zeit nehme für Übung, gebe ich eigentlich dem, was wir sind, seinen Raum.
Dieses dem, was wir sind, würde ich gerne nachgehen wollen. Weil dieses dem, was wir sind, hängt natürlich von unserer jeweiligen Wahrnehmung ab, wer wir sind. Und das kann eine sehr enge und eine sehr weite Wahrnehmung sein. Und genau darin sehe ich das Wechselspiel zwischen spiritueller Erfahrung und spiritueller Übung. Die spirituelle Erfahrung ist die Erfahrung, dass wir vielleicht viel mehr sind. Bin mir nicht sicher, ob ich jetzt noch gehört bin. Okay, wir hatten hier eine technische Schwierigkeit. Es ist eine Wahrnehmung, dass wir viel mehr sind, als wir üblicherweise meinen, wir selbst zu sein. Die spirituelle Praxis ist nichts anderes als dieses Ernstnehmen. Und das scheint jetzt ein fast unscheinbarer Unterschied zu sein, aber von diesem Unterschied hängt unheimlich viel ab, weil dieses Ernstnehmen bedarf nicht, dass ich jetzt in der Praxis die tolle spirituelle Erfahrung habe. Das kann durchaus auch der Fall sein, aber es ist nicht das Hauptsächliche. Das Hauptsächliche ist das Ernstnehmen dessen. Und die Kraft der spirituellen Praxis entsteht einerseits sehr wohl dadurch, dass sie spirituelle Erfahrungen vermittelt. Sie entsteht aber vielmehr dadurch, dass hier etwas ernst genommen wird und dadurch gelebt wird. Das heißt, das, dem ich mich widme, dem ich hier einfach meine Lebenszeit gebe, meine Energie gebe, meine Aufmerksamkeit gebe, meinen Geist gebe, mein Bewusstsein gebe, drückt meinen Geist, mein Bewusstsein, meine Lebenshaltung aus. Dieses Ausdrücken lässt eine bestimmte Haltung zum Leben aufblühen. Und es ist dieser Ausdruck, der hier seine Kraft bekommt und weniger die Erfahrung.
Absolut. Da fällt mir ein radikaler Spruch dazu ein, den unser Lehrer Andrew Cohen mal uns erzählt hatte, diese Episode eines indischen Swami, der auch sehr engagiert im Leben ist, gewesen ist, der ist verstorben mittlerweile, der sich unglaublich viel für soziale Projekte eingesetzt hat und aber auch tief realisiert ist in diesem Bewusstsein, was du beschrieben hast, diese Realisierung, dass wir etwas Tieferes, etwas mehr sind als das, was oft offensichtlich ist. Und er sagte, ich meditiere, aber ich lebe auch. Und diese Haltung, es war ja nicht so, dass er seinen Tag lang meditiert hat. Er sprach über diese Haltung von dem, was du beschreibst, dieses Ernstnehmen dieser Übung. Mhm. Und dadurch lebe ich das.
Ja, und dieses Ernstnehmen lebt eben aus meinem Tun, weniger aus meinem Erfahren.
Genau.
Und die übliche oder häufig vorkommende Missverständnis von spiritueller Praxis, und ich kenne es auch aus meiner eigenen Erfahrung, ist in der spirituellen Praxis einer Erfahrung nachgehen zu wollen. Eine Erfahrung haben zu wollen. Und es gibt, glaube ich, unzählige Beispiele von Schüler-Lehrer-Dialogen, wo ein Schüler zu einem Lehrer oft wird das erzählt, auch in einem Zen-Kontext, zu einem Dialog kommt und sagt, ich habe das Tolle, war wow, diese Erfahrung gehabt und wirklich Erfahrungen schildert, die von Erleuchtung nur so explodieren und wo man nur in Ohnmacht fallen kann, welche tiefe und absolut welterschütternde Erfahrung der jeweilige hat, wenn man diese Schilderungen hört. Und dann die Antwort vom Lehrer so ähnlich geht wie, ja, sowas kommt vor beim Meditieren. Üb nur weiter.
Genau.
Und dann in der Regel die Frustration des Übenden, dass der Lehrer, Meister oder wie auch immer so vollkommen die Profundität dessen hier leugnet, was doch so profund erfahren ist. Der Punkt ist, er leugnet es gar nicht. Er leugnet nur die Wichtigkeit der Erfahrung vor der Wichtigkeit der Haltung. Und zu sehen...
Die Wichtigkeit der Haltung vor der Erfahrung, oder?
Er leugnet, dass die Erfahrung wichtiger ist als die Haltung.
Ah, ja, richtig. Genau.
Mhm. Weil es funktioniert ja interessanterweise nicht nur, wenn wir keine spirituelle Erfahrung haben, sondern auch wenn wir eine spirituelle Erfahrung haben, dass wir von der spirituellen Erfahrung vollkommen abgelenkt werden. Das Entscheidende einer spirituellen Erfahrung ist ja auch, dass sie über sich selbst hinausreicht. Die spirituelle Erfahrung zeigt nicht auf sich selber, sondern sie zeigt über sich selbst hinaus. Sie zeigt auf eine Wahrheit. Und diese Wahrheit ist eine Wahrheit, die ist unabhängig von meinem Erfahrungszustand. Das ist einfach wahr. Und die Erfahrung zeigt diese Wahrheit. Jetzt haben spirituelle Erfahrungen diese unangenehmen Eigenschaften, sehr angenehm zu sein. Sehr explodierend zu sein oder sehr diese innere Dimension von Freiheit wahrnehmen, diese absolute Erleichterung oder wie auch immer. Jedenfalls etwas unheimlich Attraktives zu sein. Nur wenn die Attraktion die Erfahrung ist, entgeht mir die Pointe.
Ja.
Und insofern entsteht vielleicht sogar die größere spirituelle Reife, wenn ich eine tägliche Praxis habe, wo ich nichts anderes mache, als diese Erfahrung oder das, was die Erfahrung mir zeigt, in meiner Haltung der Meditation meine Wertschätzung auszudrücken, dem mich zu geben, unabhängig davon, was gerade mein Gemütszustand ist.
Ja, dem würde ich total zustimmen. Und es ist ja auch so, da entsteht auch wieder etwas unter Praktizierenden, wo dann die Reife sichtbar ist, wenn man sich nicht mehr daran messen muss, wer die größeren Erfahrungen hat, die besseren Erfahrungen, sondern wenn man das alles auch sein lassen kann, egal was da in seiner Meditationspraxis passiert ist. Ich kann das sein lassen, ich kann das auch so sein lassen, wie es ist, was ja die Haltung der Meditation ausmacht. Und dann wirklich schauen, wer begegnet sich dann, wenn man vom Kissen aufsteht. Mhm. Und wie halte ich diesen Raum, diese Klarheit dessen, dass da etwas ist, was mein Verstand und meine emotionale Befindlichkeit übersteigt, dass das mehr ist als das all das Relative, was da abgeht. Wie kann ich mir dem dann auch eben es zeigt sich dann, wie einer, der länger praktiziert, eben auch eine Reife darin hat, oder ob man dann jemanden findet, der daran hängt, immer noch die größere Erfahrung haben zu wollen. Weil es ist ja auch spannend, wenn man dann unterschiedlich sieht, man kann auch üben und immer noch die Erfahrung haben wollen. Und sagen, ich bin zutiefst ernsthaft und ich setze mich jeden Morgen auf mein Kissen und übe, aber ich gehe eigentlich schon mit der falschen Haltung oder in unserer Sichtweise mit der Haltung ran, die nicht wirklich diese Freiheit in das Leben bringen kann.
Jetzt hast du natürlich schon einen Übergang zu unserer zweiten Form von Praxis gelegt.
Die irgendwo immer dabei ist.
Die irgendwo immer dabei ist und trotzdem ganz anders ist.
Ja.
Ganz anders und trotzdem aus dem gleichen Ausdruck kommend. Aber ich finde es auch total spannend, wenn man das jetzt so angeht, wie du angefangen hast, nämlich wirklich diesen Prozess sich ansieht, wenn man aus der Praxis der Stille, aus der Praxis der inneren Freiheit aufsteht und miteinander in den Dialog kommt. Was praktiziert man dann?
Genau.
Was praktiziert man dann? Weil wenn es nicht so aufgeht, ist der Dialog, in dem man sich dann wiederfindet, ein Dialog, wo mir es wichtig ist, eine bestimmte Erfahrung gehabt zu haben und dir es wichtig ist, eine bestimmte Erfahrung gehabt zu haben. Und wenn es noch schlimmer kommt, dass ich dir erklären will, wie wichtig meine Erfahrung ist und du mir erklären willst, wie wichtig deine Erfahrung ist. Und angenommen, die Erfahrungen sind ganz reale, tiefe Erfahrungen. Das ist vollkommen, das ist wirklich mal so angenommen. Ja, das sind ganz profunde Meditationserfahrungen. Aber die Tatsache, dass es mir wichtig ist und dass es dir wichtig ist, hat einen anderen Bezugspunkt als die Erfahrung selber. Der Bezugspunkt ist meine Wichtigkeit.
Ja.
Und hier einfach zu sehen, wie sich im Bruchteil einer Sekunde die tiefste spirituelle Erfahrung umdrehen kann zu einem spirituellen Kapital, das ich besitze und das ich auch klar darstellen möchte, dass es meins ist. Und wie der Bezugspunkt exakt eben mein getrenntes Ego ist und wie das, was ich in dem Augenblick praktiziere, mein getrenntes Ego ist. Und welche Bewusstheit es braucht, wenn man aus der Meditation aussteigt, jetzt sozusagen in die Welt der Interaktion und des Dialogs zurückkehrt und wahrnimmt, wie natürlich auch dieser Selbstbezug hier sich mit einbringen möchte, weil das, was in der Meditation praktiziert werden kann, kann ja in dieser Weise hier nicht praktiziert werden. Alles loslassen und keine Beziehung zu nichts aufnehmen, ist etwas, das schwer praktiziert werden kann, wenn ich eine Beziehung zu jemand anderem aufnehme, mit dem ich einen Dialog führe. Aber, und das ist der springende Punkt, ich kann diesen Bezug aus dieser Dimension der Freiheit aufnehmen und du kannst diesen Bezug aus dieser Dimension der Freiheit aufbringen. Und wenn uns dieser Dialog gelingt, dann ist erkennbar, und das finde ich dann auch immer spannend, dass das, was hier an Gespräch stattfindet, aus dieser Dimension kommt. Es erkennt sich.
Ja, und das, ich glaube, das ist unglaublich subtil eigentlich irgendwie auch und gleichzeitig so, ich sag mal, offensichtlich dieser Unterschied, den du beschreibst. Also diese Verschiebung zwischen der Bezugspunkt Ich zu sein oder der Bezugspunkt, diese Dimension der Freiheit. Da bin ich jedes Mal, sage ich, noch in Ehrfurcht darüber, weil ich glaube, es hier eben auch, und ich denke, du stimmst dem zu, es auch eine Übung braucht.
Natürlich, ja.
Und diesen Bezugspunkt wirklich in die Praxis des Lebens zu bringen. Und genauso wie du sagst, es ist eine relativ einfachere Übung, das in der Meditation zu üben, wenn auch nicht einfach. Aber das dann auch wirklich eben in dieser Begegnung, wo so viel gleichzeitig abgeht, ne, und so viel man gewohnt ist, sich selbst seine Person als diesen Bezugspunkt, der alles reflektiert, sieht und der ist ja irgendwo auch tot. Da ist ja niemand als ich mit meiner Erfahrung. Aber wie weit ist diese Dimension, aus der ich das dann tun kann? Und das ist, finde ich, auch so unglaublich spannend, wenn man wirklich eine kontinuierliche Praxis, so eine ernsthafte Praxis nachgeht, erweitert sich die Möglichkeit, diesen Bezugspunkt so zu öffnen. Und da auch das Verständnis darüber, was der Unterschied sein kann.
Ja. Weil, um es noch komplexer zu machen, wenn wir miteinander in Kommunikation sind, so wie wir jetzt gerade in Kommunikation sind, müssen wir natürlich auch unsere Individualität praktizieren. Das heißt, ich kann nicht nur einfach die Abwesenheit des Nichts praktizieren, weil die, jedenfalls soweit ich es nachvollziehen kann, vielleicht kann einer unserer Hörer uns danach erzählen, dass es eine andere Möglichkeit gibt, also, soweit ich nachvollziehen kann, kann ich dieses Nicht nur im Nicht-Einnehmen irgendeiner Beziehung praktizieren, sprich in Meditation, in diesem Loslassen. Sobald ich mich aber einlasse auf Dialog, ist da immer jemand, der sich zum Beispiel auf diesen Dialog einlässt, also der hier eine bewusste Entscheidung einnimmt, einen bewussten Bezug einnimmt, der hier aus einer Freiheit, aus einem freien Willensakt heraus agiert. Und das ist Teil dessen. Aber diese Individualität, die ich bin, wovon ist sie Ausdruck? Was drückt sie aus? Oder was wird durch diese Individualität ausgedrückt? Ich kann durch diese Individualität meine Getrenntheit ausdrücken oder ich kann das zum Ausdruck bringen, indem wir nie getrennt waren. Und beides ist möglich und alle Mischformen sind möglich. Und einfach auch die innere Wahrnehmung so zu verlangsamen, das einfach wahrzunehmen, weil normalerweise ist das ja etwas, da gehen wir einfach drüber, ja, das ist alles auf Autopilot und es ist etwas, das nicht einmal die Grenze unserer Wahrnehmung wirklich erreicht oder zumindest unserer bewussten Wahrnehmung, um es konkreter zu formulieren. Also allein die Wahrnehmungsschwelle so zu senken, dass das ins Bewusstsein kommt, ist schon eine bewusste Anstrengung und bricht mit Gewohnheiten des Nichtbewusstseins.
Ja, du hast Anstrengung reingebracht, bewusste Anstrengung und vorher auch das Wort in freier Wille. Ich glaube, das sind ganz wichtige Elemente, denn wir können uns sehr schnell auch vormachen, dass wir üben. Aber hier kommt eben auch etwas dazu, ein anderer Punkt noch, ich glaube noch ein dritter Punkt wahrscheinlich von Übung, den wir sehr wertschätzen und wichtig nehmen, ist auch, dass wir gegenseitig uns um diesen freien Willen abfragen, sage ich mal so. Und auch hier ein gewisses Commitment miteinander eingehen, so wie ein Trainer mit einem Sportschüler. Wenn er ein gewisses Maß an Commitment hat, kann man hier andere Maßstäbe setzen. Und so ist es auch, glaube ich, unglaublich wichtig in seiner eigenen Übung, gleichgesinnte Menschen zu haben, die einem hier auch reflektieren, wo war heute dein Wille zum Beispiel? Und dass wir wirklich auch wählen. Wir wählen, diese Dinge ernst zu nehmen oder nicht. Ab einem gewissen Maß von, ich sag mal, Bewusstheit. Und hier wirklich auch so eine bewusste Aufmerksamkeit seinem eigenen Willen gegenüber zu schulen, ist dann auch wieder ein Teilaspekt der Übung, der dann wie in diesen zweiten Teil reinkommt, den du beschrieben hast. Wenn man sich bewusster wird dem Raum gegenüber, dann merkt man auch, mein Wille dazu erwacht, dem wirklich mehr Wert zu schätzen. Und diesen Willen auch wirklich dann zu entwickeln, oder er entwickelt sich dann auch, aber es braucht, und da braucht es genau das, es braucht mich als Individuum. Niemand anders kann das tun. Also da ist auch wieder das Rückflektieren auf mich selbst. Aber wer bin ich immer noch fundamental?
Du hast hier das Wort Gleichgesinnte gebraucht, ja. Und dem stimme ich sehr zu. Ich glaube, man muss es präzisieren oder klarstellen, was man damit meint, weil mit Gleichgesinnte könnte man meinen, also so Menschen, die der gleichen Ideologie anhängen und die gleichen Glaubenssätze haben. Und dann wird es sehr schnell irgendwas Fundamentalistisches. Aber das, was du mit Gleichgesinnt meinst, denke ich zumindest, oder bin ich mir eigentlich sicher, ist etwas ganz anderes, nämlich, dass man das gleiche Interesse an dieser Bewusstheit hat.
Genau.
Und da ist, da irgendwo ist da ein Niveau, ein Level, der überschritten wird, wo sich die Gewichte verschieben, wo man sich mehr in diesem gemeinsamen Interesse an diesem größeren Bewusstsein trifft, als in der jeweiligen eigenen Wichtigkeit.
Genau.
Und in dem Augenblick, in dem man sich mit Menschen mehr in dieser Welt als in jener Welt trifft, entsteht jene Möglichkeit, von der du sprichst. Weil in dem Augenblick kann man einander reflektieren, Moment mal, ist da nicht ein blinder Fleck, der sich zeigt? Und die Schönheit, des Miteinandersprechens besteht ja darin, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle die gleichen blinden Flecken haben, geringer ist als die Wahrscheinlichkeit, dass ich den gleichen blinden Fleck habe, den ich habe. Es ist nicht, dass es nicht die Möglichkeit gibt, aber es ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass unsere blinden Flecke nicht alle deckungsgleich sind und du deswegen welche siehst, die ich nicht sehe, ist höher. Eine ganz simple menschliche Tatsache. Wenn die zusammenkommt, mit diesem Interesse an Bewusstheit, können wir Dinge ansehen, die wir jeweils nicht sehen können. Aus dieser Praxis entsteht höhere Bewusstheit. Aus dieser Praxis verringern sich die blinden Flecke. Und umso mehr sich die blinden Flecke verringern, umso mehr erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, blinde Flecke zu sehen.
Ja, und es kommt noch ein Aspekt dazu mit dem blinde Flecke sehen, weil es ist oft leicht, blinde Flecke zu sehen, ja, bei anderen Menschen. Aber aus welchem Bewusstsein heraus sehe ich diese blinden Flecke? Und die Übung, von der wir sprechen, hat durchaus nur damit etwas zu tun, die Bewusstheit als Ganzes anheben zu können, zu wollen. Also das Ziel des Sehens von blinden Flecken in mir selbst und in meiner Umgebung, in anderen, muss immer getragen sein aus dieser Praxis des, ich sag mal, Nichtseins, was man in der Meditation übt. Weil ansonsten kann hier auch eine große Gefahr bestehen, dass man hier auf einem ziemlichen Ego-Trip ist. Aber wenn das getragen ist aus diesem Bewusstsein heraus, Bewusstsein oder das Bewusstsein, was wir sind, zum Leben zu erwecken, durch uns, entsteht was unglaublich Schönes.
Meine, die Gefahr wird man nie ganz los, aber man hat die Chance, sie zu verringern.
Genau.
Einfach, da ist auch nichts Metaphysisches dran oder auch nichts irgendwie Außerweltliches. Es sind ganz normale menschliche Lernprozesse. Nur was hier sich zeigt, ist etwas, was unsere normale getrennte Wahrnehmung von Welt übersteigt, wo Bewusstsein selbst sichtbar wird. Warum? Weil Bewusstsein selbst wichtig wird.
Ja.
Und dann kommt noch ein Aspekt dazu, der eben nur im Dialog sichtbar ist und auch nur im Dialog praktiziert werden kann, nämlich dass im Gegensatz zur Meditation im Dialog Bewusstsein in seiner Bewegtheit wahrnehmbar ist, in seiner Entwicklungskraft, in seiner Entfaltungskraft. Ich merke, wenn wir sprechen und wir über ein Thema uns unterhalten, wie wir gerade uns jetzt über ein Thema unterhalten, dass sich dieses Thema, wenn wir dem wirklich ernsthaft nachgehen, aufklärt, dass in mein Verständnis sich erweitert, mein Verständnis sich vertieft, mein Bewusstsein sich erweitert, mein Bewusstsein sich vertieft. Und ich merke auch, wenn wir zusammen sind in diesem Gespräch, also wenn wir nicht aneinander vorbeireden, dass diese Vertiefung und Erweiterung eine geteilte ist, eine, die wir miteinander teilen in der Tätigkeit des Sprechens, des Gesprächs. Das heißt, ich nehme etwas wahr im Bewusstsein, das ich in Meditation so nicht wahrnehmen kann, weil in Meditation geht es ja darum, das alles loszulassen und ich nehme nur Bewusstheit in seiner Absolutheit und in seiner Transzendenz wahr. Hier nehme ich Bewusstsein in seiner Entfaltung wahr oder ich könnte auch sagen, in seiner Lebendigkeit wahr. Und das bezieht sich auf so Mikrosituationen wie dieses Gespräch gerade. Es bezieht sich natürlich genauso auf den heutigen Tag, auf die heutige Woche, auf das heutige Jahr, auf das heutige Jahrhundert, auf das heutige Jahrtausend und auf diesen Planeten und seine Geschichte. Und je nachdem, wie ich sozusagen die Brennweite meiner Linse zu- oder aufmache, kann ich das eine oder das andere in die Schärfe bringen. Ich kann die Schärfe auf diese Mikrosituation des Gesprächs, das wir gerade hier im Radio Enlighten Next haben. Ich kann es auf die Lebenspraxis erweitern, die wir zusammen haben. Ich kann es auf unsere Generation, die gerade auf diesem Planeten da ist. Ich kann es auf unser Menschsein anwenden. Ich kann es auf die Universalität des Kosmos anwenden. Und überall sehe ich die gleiche Lebendigkeit des sich Entwickelns. Aber das Schöne am Praktizieren ist, dass ich nicht nur eine Idee dieser Entfaltung habe, nicht nur eine Idee dieser Lebendigkeit, sondern dass ich diese Lebendigkeit in ihrer Entfaltung wahrnehmen kann. Und wenn ich sie wahrnehmen kann, kann ich mich darauf beziehen und kann auch darauf beziehen, dass es in mir diesen Impuls gibt, Teil, Ausdruck dieser Wahrnehmung zu sein, also ein authentischer Teil dieses Lebensausdruck zu sein, oder auch den Impuls in mir wahrnehmen kann, mich davon zurückzuziehen, mich in einer Idee von mir festzuhalten, eine Idee von mir als wichtiger als diesen Prozess, als diese Ungewissheit dieses Prozesses wahrzunehmen. Und das ist nichts anderes als das Wahrnehmen, um Endos Worte zu verwenden, des authentischen Selbst in seiner Entfaltung und meines getrennten Egos in seiner Enthaltung. Und in dem Augenblick, in dem ich beides wahrnehme, kann ich es praktizieren, mich zu entscheiden.
Ja, das ist genauso, wie du es beschreibst. Und diese Entfaltung ist auch ein immer neuer Prozess oder eine immer neue Erfahrung von Bewusstsein. Das, was sich jetzt in diesem Moment entfaltet, ist nicht dasselbe im nächsten Moment. Ich habe eigentlich nichts, woran ich mich wirklich festhalten kann, außer an dem, was ich als Wert höher schätze als meine Getrenntheit. Und dann ist es ein Abenteuer, in das ich mich reinlehne. Es gibt eigentlich nichts, was man vorher wissen kann. Man allein weiß, da ist immer Möglichkeit. Und dieses, wie du auch beschrieben hast, Evolution macht Umwege, kann auch mal abstürzen. Und es gibt immer irgendwo die Erfahrung, es will sich wieder neu entfalten. Bewusstsein will sich weiter entfalten. Und das ist, weil du diesen Zeitstrahl gegeben hast und mir gesagt, ja, wow, da war nicht immer nur Entfaltung, da gab es auch ganz schöne Niederschläge. Aber es ist immer wieder weiter und aus einem Niederschlag heraus kann sogar eine höhere Öffnung passieren. Und das ist eigentlich unglaublich spannend, wenn man weiß, dass man das alles ist und nie wirklich davon irgendwann mal getrennt war. Und das braucht jede Menge Übung, jede Menge Fokus, jede Menge Kontinuität, das wirklich als sich selbst in diese Welt bringen zu wollen.
Ja, weil da gibt es eine einfache Regel dahinter. Und die Regel ist schlicht dieses, dass das bewusster wird. worauf ich mein Bewusstsein richte. Das heißt, wenn das, was wir gerade versuchen anzusprechen, nämlich diese Lebendigkeit des Prozesses, des Lebens, des Dialogs, des Miteinanders, in seiner Entfaltung, wenn ich darauf mein Bewusstsein richte und es als solches einfach mal anfange wahrzunehmen, entwickelt sich meine Wahrnehmung dessen. Und das ist so wie mit dem Klavierspielen, das ist so wie mit einer Sprache lernen, das ist so wie mit jeder kulturellen Lerntätigkeit. Es braucht Kontinuität, dass sich das Bild langsam klärt, dass ich wahrnehme und eine Festigkeit in der Wahrnehmung bekomme, was hier sich entfaltet. Hier gibt es viele einfach Schleier und Fehlwahrnehmungen aus meiner Getrenntheit und aus der Idee meiner Fixiertheit, die durchschaut werden müssen, um die Lebendigkeit in ihrer Lebendigkeit wahrzunehmen. Und wieder, es ist nicht der Punkt dieses großen Durchbruchs der Wahrnehmung. Der ist natürlich wichtig auch, ja, und der spielt seine Rolle. Aber es ist exakt das Gleiche wie in der Meditation. Es ist meine Wertschätzung, meine gelebte Wertschätzung, die mein Bewusstsein darauf richtet, egal ob das jetzt diffus oder kristallklar ist, mein Bewusstsein darauf richtet. Und indem ich mein Bewusstsein darauf richte, entwickle ich eine Lebenskraft, die sich darauf richtet.
Genau.
Und indem ich das tue, und kontinuierlich tue und über lange Zeiten kontinuierlich tue, baue ich eine lange, kontinuierliche Kraft dieser Bewusstheit auf. Und lass es mich salopp sagen, die Resultate lassen sich nicht gleich instantmäßig eincashen. Es ist nicht so, ich mache das heute und dann kann ich schauen, wie viel Euro, Bewusstseins-Euro heute rausgekommen sind, und morgen das gleiche wieder. Ich muss vielleicht lange Zeit investieren, damit die Rechnung aufgeht. Damit hier, mit Rechnung aufgeht, meine ich, dass hier ein Vorhang fällt und etwas in die Sichtbarkeit kommt, was vorher nicht sichtbar ist. Es braucht Praxis.
Ja.
Übung macht den Meister.
Das ist total schön. Vielleicht noch eins noch anzuschließen an das, was du eben gesagt hast, was auch so sehr meine Erfahrung trifft. Diese Kontinuität, die es braucht, bis dieser Vorhang einmal fällt. Und man kann wirklich auch selbst in Situationen kommen, wo man lange praktiziert und lange praktiziert. Und man fühlt sich vielleicht weiter weg als am Anfang, wo man mal eine starke Erfahrung hatte von diesem Vorhang, der gefallen ist. Aber es kann nicht so sein. Man trifft dann vielleicht eine Wahl, die immer noch diese Getrenntheit hat. Aber wenn man wirklich praktiziert und dran bleibt, dann ist die Chance, sage ich mal, dass dieser Vorhang fällt, sehr, sehr hoch. Aber dann ist es eben nicht unbedingt, was man erwartet, vielleicht wieder so eine explosive Erfahrung zu haben, sondern vielleicht sieht es ganz anders aus. Das war jedenfalls meine Erfahrung davon.
Ja, weil es ja das Interessante ist und solche Kapriolen spielt das Bewusstsein ja in allen Wendungen, dass das, was wir erwarten, in der Regel aus der Perspektive der Getrenntheit erwartet wird. Das heißt, aus der Perspektive meines Nichtsehens entwickle ich eine Erwartung, was Sehen heißt. Aber in der Regel ist es wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass mein Nichtsehen wirklich vorausahnen kann, was Sehen bedeutet.
Genau.
Und wenn ich jetzt hier nicht offen bin, dass Sehen vielleicht was ganz anderes wirklich ist als meine blinde Erwartung von Sehen, werde ich vielleicht das Sehen verpassen, weil
Ganz
ich einer
genau.
Erwartung nachlaufe.
Ganz genau.
Ich denke, Es wäre schön, das Gespräch jetzt auch noch aufzumachen und zu hören, ob von unseren Hörerinnen und Hörern es hier Gesprächsbeiträge zur Frage Übung macht den Meister, Praxis gibt, eigene Erfahrungen, Fragen, Anregungen.
Ja, wir freuen uns sehr auf viele Anrufe. Und Tom wird jetzt die Nummer noch durchgeben.
Das ist korrekt. Und die ist in Deutschland 023 4 543 98 10. In Österreich 01 26 505 40. In der Schweiz 044 595 90 30. Zugangscode 92 54 32 Raute-Taste, 92 54 32 Raute-Taste. Die Grundschaltung ist die Stummschaltung. Mit Stern 6 könnt ihr das Telefon freischalten und nachher auch wieder stummschalten. Die E-Mail-Adresse radio@enlightennext.org. Und wir sind uns dessen bewusst, dass die meisten von Ihnen, von euch, vorm Computer sitzen und dass es am Computer naheliegender ist, kurz in den Computer eine E-Mail zu schreiben. Ich sage es nur dazu, wir freuen uns auch, wenn jemand kurz beiseite tritt, zum Telefon greift, die Telefonnummer wählt und sich hier per Wort in die Sendung reinbringt. Ich weiß, es ist ein bisschen komplizierter. Wir würden uns freuen.
So, ich denke, die Telefone sind freigeschaltet und wir hören, ob da schon jemand an der Leitung ist. Und nicht vergessen, wer sich einwählt, die Stern- und die 6-Taste drücken, damit wir euch hören können.
Hallo, guten Abend. Könnt ihr mich hören?
Ja, hallo.
Hallo.
Hallo. Ich habe mal so eine Verständnisfrage, weil ich da immer wieder drüber stolper. Also Bewusstseinsarbeit, kann man das auch übersetzen, zu sagen, immer mehr Bewusstheit zu entwickeln? Also eigentlich ganz einfach, oder?
Genau so.
Ja.
Okay, gut. Weil ja. Manchmal war mir das nicht so, also ja, das war mir manchmal nicht so klar, dass wirklich darum geht, sich immer mehr bewusst zu werden und zu sein für das, was geschieht.
Ich möchte.
Und für das, was ich sozusagen, also wenn ihr das manchmal ausdrückt, selber Bewusstsein sein oder dieser Prozess sein, das ist manchmal schwer zu fassen, aber wenn ich sage, mir immer mehr zu bewusst zu werden, was da ist und was werden will, dass das sozusagen diese Bewusstseinsarbeit ist, in jeder Situation, in der Kommunikation, aber auch in der Meditation.
Genau. Ich möchte nur eine Einschränkung machen, oder eigentlich ist es weniger eine Einschränkung als eine Präzisierung. Weil natürlich es geht darum, bewusster zu werden. Und das ist Bewusstseinsarbeit. Und natürlich kann man sich über die verschiedensten Dinge bewusster werden. Man kann sich über wirtschaftliche Abläufe, über politische Sachen bewusster werden. Man kann sich über psychologische Sachen bewusster werden. Aber man kann sich auch über Bewusstsein bewusster werden.
Okay.
Und das macht es natürlich ein Stück mysteriöser. Weil es ist verständlicher oder leichter nachvollziehen, hey, wir sind gerade in wirtschaftlichen Turbulenzen und es gibt wirtschaftliche Zusammenhänge und wir müssen uns über die Wirtschaftsfragen bewusster werden. Ist ja absolut wichtig. Ja? Und das kann zu einem gewissen Grade jeder einfach nachvollziehen, okay, es gibt wirtschaftliche Zusammenhänge, politische Zusammenhänge oder was auch immer und darüber muss man sich bewusster werden. Aber dann sagen wir, das ist total wichtig. Und dann gibt es auch noch Bewusstsein selber. Bewusstsein selber? Und das ist das Spannende. Und das ist das Spannende auch an der Meditation, weil was macht denn Meditation? Es lässt all diese Dinge, Wirtschaft, Politik, Psychologie, einfach mal außen vor. Die ganze Welt. Und was bleibt, wenn sie gelingt, ist, ich sag's mal buddhistisch, leeres Bewusstsein.
Und wenn ich dann sozusagen die Inhalte wieder dazu nehme, dann kann ich aber trotzdem in Kommunikation, wenn ich über Inhalte spreche, dieses Bewusstsein nicht vergessen oder das in aus diesem anderen oder aus dem reinen Bewusstsein sozusagen heraus dann tun, und das hat eine ganz andere Qualität.
Ganz genau das. Da bricht eine Freiheitsdimension auf, weil das ja frei von allem ist. Und nicht einfach nur bedingt. In diesem weltlichen Bewusstsein ist ja alles voneinander bedingt, abhängig bedingt. Ja? Da ist eine Freiheitsdimension, die ihre Freiheit mit in das Relative mit einbringen kann. Und die nicht vergessen wird, wenn sie sich ihrer selbst bewusst wird. Deswegen ist Wirtschaft trotzdem noch immer Wirtschaft, aber da ist eine andere Dimension dabei, die eben eine andere Dimension ist.
Sehr schön, vielen Dank.
Danke. Jetzt möchte ich doch nochmal schauen, ob vielleicht noch jemand unserer Bitte gefolgt ist oder unserem Hoffen gefolgt ist, genau. Euch auch akustisch mit in diese Sendung zu bringen.
Ja, ja. Ja, hallo.
Hallo, könnt ihr mich hören? Erstens wollte, finde ich es sehr schön, Katrins Stimme wieder zu hören und den Dialog in dieser Form zu folgen. Es war wunderschön. Und für mich ist es auch interessant zu hören, Sachen, die man eigentlich über Jahre jetzt kennengelernt hat, und sich nochmal zu hinterfragen oder zu merken, dass es gar nicht so selbstverständlich ist. Oder warum, was ist das, was man dann da sucht? Und besonders anregend empfand ich, und da wollte ich einfach nochmal fragen, ob man das nochmal etwas breiter erzählen kann. Dieser Moment nach dem Üben, wenn wir in einem Dialog einsteigen, also ähnlich wie auch in diesem Telefonat, dieses Element eigentlich des immer nicht Wissens, was eigentlich das so anders ist wie im normalen Leben, wo man eigentlich das, was ich weiß, jemand erzähle oder erfahre, was jemand anders weiß. Und eigentlich wie radikal anders ist ein Gespräch, wo man eigentlich das Nichtwissen die Begegnungsgrundlage ist. Und ich meine, man hat so Erfahrung, wieso ist das nicht chaotisch? Was ist, denn es ist nicht chaotisch. Eigentlich ist es eine Erfahrung enormer Ordnung. Und ja, ich stammel so vor mich hin, aber vielleicht könnt ihr aus dem Dialog noch ein wenig dazu was sagen. Das würde ich mir wünschen.
Ja, schön, wie du es formulierst. Und ich glaube, diese Ordnung ergibt sich aus dem Erfahren des Lebendigen, das eben nicht durch Ideen abgeblockt wird. Weil es ist ja nicht einfach ein Nichtwissen. Weil der Punkt ist ja, dass wir eigentlich alle nicht wissen. Nur wissen wir in der Regel nicht, dass wir nicht wissen.
Ja.
Eigentlich ist es ein Wissen des Nichtwissens.
Ja.
Und in diesem Wissen des Nichtwissens passiert was ganz Einfaches. Ich mache die Augen auf und die Ohren auf und schau, was ich wahrnehme und lass mich auf dieses Nichtwissen ein, und dadurch zeigt sich etwas. Aber dieses Zeigen wird erst möglich, wenn ich nicht glaube, schon zu wissen. Weil wenn ich denke, ich habe es schon, brauche ich ja nicht die Augen und die Ohren aufmachen. Das heißt, da ist eine Unschuld und eine Offenheit, in der die Welt an mich rankommt. Und dadurch entsteht Lebendigkeit, so würde ich es formulieren.
Ja, genau diese Erfahrung, dass eigentlich, man ist viel mehr berührt sogar von diesen Art von Gespräch, und ich glaube, das ist die Lebendigkeit, die du jetzt benennst.
Ja, weil die Welt mit all dem, was sie ausmacht, nicht durch meine Ideen abgeblockt ist. Es ist nicht, dass ich keine Ideen habe, aber da ist diese Offenheit aus diesem Nichtwissen heraus, die nur dann wirklich offen ist, wenn ich bereit bin, dass sie mich so tief erschüttert, dass sie mir alles unter den Boden wegzieht. Also sobald ich nicht genügend Vertrauen habe, dass sie wirklich alles und alles wegziehen kann, muss ich immer etwas Fixiertes dem entgegenhalten. Aber wenn da, und das hat sehr viel mit diesem spirituellen Selbstvertrauen zu tun, das Ende immer wieder anspricht, wenn ich da einfach grenzenloses Vertrauen habe, kann ich mich grenzenlos einlassen und dann wird was radikal anderes möglich.
Genau. Meine, ja, vielen Dank. Ja, ich finde das auch ein spannendes Thema mit dem Nichtwissen. Und man kann sich auch leicht zurücklehnen und denken, ja, nicht wissen, dann lasse ich einfach das auf mich zukommen, was da kommt.
Ja.
Aber dieses Nichtwissen hat in sich einen Zug, eröffnet diesen Zug dieses Lebensimpulses oder des lebendigen Werdenwollens, wissen zu wollen. Mhm. Und auch diese Verletzlichkeit überhaupt an sich ranzulassen oder mit dieser Verletzlichkeit dem Leben zu begegnen, mehr interessiert zu sein, als schon zu wissen, das ist keine leichte Aufgabe für uns. Weil wir haben kultiviert ein gewisses Selbstvertrauen in dem, was ich weiß. Und das ist eben nicht das spirituelle Selbstvertrauen, von dem du gerade gesprochen hast, mhm. Tom. Sondern dieses spirituelle Selbstvertrauen ist immer diese Haltung, auch wissen zu wollen. Und dann ist es so, dann ist man radikal gefragt.
Hm. Ja, danke. Jetzt möchte ich auch noch eine der Fragen hier einbringen, die uns per E-Mail erreicht hat. Der schreibt, die hören ihr Leben eine Frage zur Mediationspraxis. Könnt ihr bitte für Menschen, die noch nicht so vertraut sind mit der speziellen Ausrichtung und Haltung von den Leitern, nächst einmal erklären, wie genau ihr diese Arbeit und Haltung der Mediation gelangt? Wie schafft ihr es, in das, was ihr authentisches Selbst nennt, hineinzukommen und dort zu verweilen, in den Bereichen jenseits von Gedanken und Gefühlen, die ja so häufig während der Mediation hochploppen? Könnt ihr dafür eine Art 1-10-Schritte-Plan benennen für die Anfänger in diesen Sphären? Oder ist es ganz simpel, nimm einfach diese Haltung ein? Genau so.
Genau so. Simpel und die größte Herausforderung, die es wahrscheinlich gibt. Ich glaube, vielleicht noch mal dazu zu sagen, dass wir schon eine gewisse Praxisausrichtung auch haben, die uns hilft, diesen Fokus so zu praktizieren oder diese Haltung so zu praktizieren. Das beinhaltet wirklich mehr Interesse zu haben an dieser Freiheit, die sich da eröffnet, als an den sich ständig dort zeigenden Gedanken und Gefühlen. Aber wichtig dabei ist eben nicht, keine Gedanken haben zu wollen. Und das ist, glaube ich, auch immer eine große Verwechslung. Man denkt, wenn man keine Gedanken hat, dann ist diese Freiheit möglich. Aber in diesem Chaos, das du auch gerade benannt hast, wirklich diese Haltung zu haben, mehr interessiert zu sein, das loszulassen. Und das kann manchmal sein, dass einen die ganze Zeit dieses Chaos nicht loslässt. Und trotzdem, wenn man aufsteht, weiß man, man hat diese Stunde gesessen oder wie lange auch immer, diese 20 Minuten und hat sich nicht bewegt, egal was da passiert war. Auch wenn es noch so zieht, dass ich jetzt genau die Shoppingliste machen muss, die ich sonst vergesse. Aber den Mut zu haben, eben nicht auf alles sofort reagieren zu müssen. Und das andere ist eben auch ganz wichtig, dass man eine äußere stille Haltung praktiziert, sich also auch so hinsetzt in die Meditation, dass man bewusst für eine gewisse Zeit so still wie möglich sitzt. Allein das hat schon eine Auswirkung. Und das sind kleine Dinge, die man üben kann, die man wirklich einhalten kann und die man eben auch täglich einhalten kann, so wie eine andere kleine Ausrichtung ist, dass wir täglich praktizieren.
Ich möchte noch eine sprachliche Hilfestellung geben, weil die Hörerin schreibt in ihrer Frage, wie man da hineinkommen kann und und verweilen in den Bereichen jenseits von Gedanken und Gefühlen. Und ich glaube, das ist eine Fragestellung, wie sie oft fast typischerweise so aufbricht. Und darum geht es gar nicht. Und ich würde einfach fragen, wie wird es aussehen, wenn es nicht darum geht, in diesem Bereich jenseits der Gedanken und Gefühle vorzustoßen, sondern in diese Unendlichkeit zwischen den Gedanken und Gefühlen. Und was das eine radikal andere Orientierung ausmacht, nicht jenseits vorstoßen zu wollen, sondern in diese Unendlichkeit dazwischen. Und der Unterschied ist genau der, den du angeführt hast. Die Gedanken und Gefühle müssen nirgendwo hingehen. Die können genau da sein, wo sie sind. Und ob es jetzt viel oder wenige und schnell oder langsam ist, ist nicht der Punkt. Die Unendlichkeit ist der Punkt.
Ja. Das ist dieser Raum, den du beschrieben hast, ganz am Anfang des Gesprächs, der sich zeigt.
Ja. Und vielleicht ist das ja auch ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank auch, dass ihr euch hier auch zahlreich mit eingebracht habt. Entschuldigen all diejenigen von euch und Ihnen, die jetzt nicht zum Wort kamen, weil hier einige E-Mails auch unbeantwortet bleiben. Danke trotzdem, dass ihr euch hier mit eingebracht habt und einen schönen Abend aus Frankfurt.
Einen schönen guten Abend.